This is Ben Fitzgerald, and this is Die Magde Worte.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen, meine wunderschönen Damen und Herren, bei dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Die Macht der Worte aus dem Staffelurlaub zurück. Ja, lang ist's her. Letzte Folge war im Juni, jetzt sind wir im September. Lass mich rechnen. Keine Ahnung, irgendwann hier Anfang September auf jeden Fall. Und ja, lange hat's gedauert, es war nötig. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen länger Pause machen, aber tatsächlich habe ich in meinem Urlaub auch mal die Macht der Worte so ein bisschen nachgehört und alte Episoden mal angehört. Und ich muss sagen, ich habe es vermisst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du hast uns auch vermisst. Und jetzt freust du dich auf eine Staffel mit ja einigen Special Guests, nicht nur diesmal in Aus der Sicht und mit den Worten. Das ist ja unsere Kategorie, wo wir extra Special Guests einladen, aber wir haben Special Guests fast in jeder Kategorie mittlerweile, bis auf Michael und Steve, die sind sowieso ein bisschen special. Aber falls du hier zum ersten Mal einschaltest, will ich dich willkommen heißen. Das ist der Podcast mit den vier Kategorien und da fangen wir heute schon an. Und zwar haben wir Special Guest Peter Statz. Ich weiß nicht, ob du Peter kennst. Wenn du Gospel-Rapper bist und ihn nicht kennst, dann schäm dich zugrunde. Es war der Grandmaster, der Großopa, der Gründer des deutsch-christlichen Gospel-Raps, auch bekannt als Peter Pan in der Formation von W4C. Und ich spreche mit Peter, der übrigens demnächst auch mal im Interview ist, wie es so war als Mr. W4C, einer von dreien. Ich spreche mit ihm über die Kultur der Ehre. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Auf seinem Herzen brennt es, Leuten ja Ehre beizubringen. Wie wir in Persien auch sagen, Tarof. Also wenn du mal cool sein willst und sagst, der hat keine Ehre, dann sag lieber, der hat kein Tarof oder er hat Tarof. Genau, dann Michael und Steve, wir reden über geschwungenes Reden von Predigern. Mittlerweile kann man ja in einigen Gemeinden hören, wie sie schwingen und wie sie reden und wie sie singen. Und wir müssen uns da leider lustig drüber machen. Dann spreche ich mit meiner wunderschönen Frau bei Revolution der Beziehungskategorie über unsere Elternzeit. Wer es nicht weiß, wir waren 2 Monate auf den Färöerinseln, weil meine Frau ist eine Färingerin und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dass ich da ein bisschen coronafreien Urlaub habe. Und als Special Guest diese Wochen, die nächsten 3 Wochen, ist Ben Fitzgerald. Er ist Gründer von Awakening Ministries, Evangelist und Sprecher auf diversen Konferenzen und ich durfte ihn treffen und habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten, so über diese Woche, seine Kindheit, seinen Verlauf mit Gott. Genau. Was ich noch dazu sagen will, das hat jetzt nichts mit Ben zu tun, aber rückwirkend und vorwirkend, und vielleicht sage ich es auch nicht immer, aber wir stimmen nicht mit allem überein, was hier gesagt wird im Podcast. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt hier Ben Fitzgerald irgendwas redet, aber schon bei vorherigen dachte ich mir, vielleicht sollte ich das mal sagen, nur dass ich mich da aus der Schusslinie rausnehme, weil ich kann da überhaupt nichts dafür. Genau, also ich wünsche dir, falls du zum ersten Mal einschaltest, eine hammer erste Episode für dich, für diejenigen, die schon sehnsüchtig drauf warten, Freunde der Sonne, genießt die 101. Staffel, nein, nicht Staffel, sorry, Serie, nein, Sendung, sorry. Und ich freue mich auf wunderschöne mindestens 10 weitere Episoden in dieser Staffel. Seid gesegnet. Die Macht der Worte, euer Horst Steve.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Bei mir heute zu Gast Peter Statz, oder wie ich gerne mal sagen würde, Stats, oder?
Stats, meine Fresse.
Vielleicht hat man es schon ein bisschen gehört. Peter, deine Stimme klingt schon so in christlichen Kreisen ein bisschen bekannt. Was machst du denn neben dem, dass du jetzt Bibel predigst? Oder hast gemacht, sagen wir mal, hast gemacht.
Ja, also ich habe auch mal eine Zeit lang ein klein bisschen Hip-Hop gemacht und war da in der Gospel-Rap-Crew W4C als DJ und auch 11 Jahre lang als Moderator einer kleinen, aber feinen Hip-Hop-Show namens Rap Reload bei crosschannel.de gewesen.
Genau, aber mittlerweile bist du Pastor, kann man das sagen?
Richtig, ja, das stimmt. Ja,
ja, und ich freue mich riesig, dass du uns beehrst hier bei Die Macht der Worte und vor allem in der Kategorie Dein Wort. Mhm. Und wir haben uns vorher unterhalten, wir fangen gleich an, ins Thema zu springen. Und zwar ist unser Thema diese Wochen eine Kultur der Ehre.
Ja.
Genau, dann leg doch mal los und ich spring einfach mal ab und zu rein, wenn ich es muss.
Naja, für alle, die zuhören bei diesem Podcast, es ist halt so, dass der Steve mich gefragt hat, was für ein Thema ich machen würde, wenn ich mir eins raussuchen durfte. Und eine Kultur der Ehre ist etwas, was ich von meinem ganzen Herzen einfach vertrete und gerne drüber spreche. Und im Groben geht es da um den ganzen Bereich davon, dass Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung für uns einen ganz neuen Bereich von Ehre vor Gott wieder aufgemacht hat und Schande weggenommen hat, die durch Sünde und durch den Abstand zwischen Gott und uns Menschen auf uns gelegen ist. Und in den Einheiten, die jetzt folgen, soll es da einfach ein bisschen vertiefend drum gehen. Und ich würde auch sehr gern die Gelegenheit haben, das biblisch zu untermalen, / beweisen, in Anführungszeichen, dass da was dran ist. Und ich kann euch sagen, Kultur der Ehre ist wirklich ein sehr grundlegendes Thema, das vor allem sich ganz stark mit unserer Identität in Christus beschäftigt.
Das klingt ja, also wenn man es jetzt so hört, wie du das, die Einleitung gemacht hast, sehr schön übrigens.
danke dir.
Klingt es ja doch ein bisschen so Richtung Bethel und Elevation. Ist das mit deinem Einfluss oder wie stehst du da so dazu?
Ach, ich würde es jetzt nicht über die Maßen als Einfluss bezeichnen. Tatsächlich ist das Buch Eine Frage der Ehre von Chris Wellerton ein richtig gutes Buch, ein gewisser Amerika-Faktor immer abzuziehen. Mhm. Aber es stehen wirklich sehr gute, grundlegende Dinge über unsere Identität in Christus drin. Übrigens genauso wie in dem Buch Neue Identität von Neil T. Anderson. Aber vor allem steckt eben in der Bibel enorm viel darüber drin. Und manchmal habe ich so die Befürchtung, die Sorge, dass wir als Christen zu stark an dem Thema, ach ich arme Sünderlein, hängen bleiben und mir damit ein bisschen zu sehr verhaftet bleiben in einer Vergangenheit, die auf uns schon lange nicht mehr leben muss, weil Jesus uns ja frei gemacht hat. Also das tut das Thema Buße nicht kleinreden, aber die Frage ist doch, in welchem Bewusstsein und welche Identität lebst du deine Gegenwart und dein Morgen, wenn du weißt, dass dir gestern vergeben worden ist.
Okay, das klingt sehr interessant. Ja, da sind wir mal gespannt. Die erste Überschrift für diese Session, darf ich die verraten?
Ja, gerne, mach.
Genau, und zwar haben wir die festgelegt, oder beziehungsweise du, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt bin ich mal...
Ja? Das spoilert ja, wenn man so will, auch schon fast. Also für die Bibelfesten auf jeden Fall, was da meine Grundlage ist. Und das darf es auch. Das ist völlig in Ordnung. Denn ich beziehe mich da auf einen von mir sehr geliebten Psalm, nämlich den Psalm 103. Ich erlaube mir, den gerade noch mal zu rezitieren, zumindest die ersten Verse davon. Und ja, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das sind wirklich so kräftige Worte. David schreibt: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünde vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist schon gewaltig.
Das stimmt.
Und der geht auch gewaltig weiter, da kommen noch Verse hinterher. Ich lade jeden dazu ein, diesen Psalm 103 auch mal durchzulesen und sich ja, das auf der Zunge zergehen zu lassen. Aber jetzt in diesen 4 Versen ist schon so viel drin, dass das für die erste Einheit eigentlich reicht.
Okay.
Also wenn ich darf, dann würde ich ein bisschen versuchen zu erklären, wie ich da zu meinen Thesen komme.
Mhm, sehr gerne.
Ganz spannend finde ich, dass David zu seiner Seele spricht. Also das ist schon mal richtig gut. Das heißt, er sagt hier möglicherweise, das lese ich daraus, ist meine Gefühlslage oder meine Tagesform so, dass sie etwas anderes empfinden möchte, aber ich entscheide mich und sage, meine Seele, hör genau zu, lobe den Herrn. Mhm. Meine Seele, hör genau zu, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann setzt er einen Doppelpunkt und sagt, was hat denn der Herr dir Gutes getan? Und dann geht er auf einen Punkt ein, der sehr grundlegend ist für den Start von uns in das Leben mit Jesus, nämlich der dir all deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen. Und da steckt diese Erlösung von dem Schmerz der Drangsal und vielleicht auch von dem Schmerz der Selbsterkenntnis wieder drin, die zum Beispiel auch in Petrus, finde ich, ganz stark empfindet, als er nach dem Fischzug am See vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, geh weg von mir, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist schon krass, finde ich. Und da ist eine Heilung drin und die Vergebung der Sünden. Man muss wissen, ich bin ein Riesenfan vom Römerbrief, vor allem so Römer 5 bis 9. Das sind die am meisten angestrichenen Passagen in meiner Bibel.
Okay.
Und da gibt es ja ganz viel Aussage drüber, wie wir jetzt in Jesus unterwegs sind, weil er ein für alle Mal uns vergeben hat. Mhm. Ja, und dann kommt er dein Leben vom Verderben erlöst. Das heißt, hier ist auch alle Verdammnis, alles Kaputtgehen, der Strudel, der dich nach unten zieht, der zieht nicht mehr, sondern das ist nicht mehr deine Identität. Mhm. Ja, und jetzt kommt der Part, der, finde ich, oft überlesen wird. Und zwar eine heftige Aussage, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und eine Krone ist etwas Sichtbares, was auch dafür da ist, dass man es sieht, und etwas Identitätsspendendes. Denn wer eine Krone verliehen kriegt, ist ein König.
Mhm. Das stimmt.
Und die Gnade und Barmherzigkeit, die ist safe. Und das ist der Punkt, auf den ich raus möchte, der einer meiner Unterstreichungen ist von dem Thema eine Kultur der Ehre. Du hast hier den Sünder David, ja, dessen Seele sich da gar nicht recht dran erinnern kann, vielleicht sogar mit einem Gefühl von Verdammnis zu kämpfen hat. Das kennen wir Menschen auch, vor allem dann, wenn wir in unsere Lieblingssünde zum x-ten Mal reingetreten sind und dann die böse Stimme kommt. Die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder, der sagt, Peter, diesmal hast du es richtig verhauen, diesmal reicht die Gnade nicht mehr, diesmal bist du aus der Liebe gefallen. Und für jemanden wie dich, der so große Töne spuckt, kann doch nicht wahr sein. Und dein ganzer Verstand sagt dir, stimmt, hast recht. Mhm. Und vielleicht ging es da David auch so, ich weiß es nicht genau, aber finde ich einen spannenden Gedanken. Und dann sagt er, okay, Schnauze, und zu seiner Seele sagt er, und dann kommt das, was hier folgt.
Das stimmt. Also meinst du, wir können eigentlich unsere Emotionen, also die ich jetzt mal auf die Seele reduzieren würde, sinnbildlich, meinst du, wir können die steuern? Also wenn David sagt so, hey, meine Seele, jetzt sei endlich wieder froh, oder beziehungsweise all mein Inneres soll den Namen des Herrn preisen?
Ja, steuern ist ein großes Wort. Da sind wir ja auch unterschiedliche Typen. Es gibt ja ganz kopfgesteuerte Menschen, denen fällt es viel, viel leichter, Emotionen zu steuern und vielleicht auch leichter, vernünftig zu sein. Zu denen gehöre ich jetzt wahrscheinlich nicht per se. Also ich muss das schon meiner Seele auch sagen. Vor allem, wenn so eine Anklage kommt, die dir gerechtfertigt scheint, das ist nicht die Wahrheit, weil Gott die Wahrheit ist. Und ich glaube, wenn das so in der Bibel steht, dieses "sprich zu deiner Seele", dass es auf jeden Fall einen Impact hat. Und ich glaube, dass es was rumdreht. Und ich spreche das dann zu mir, auch als jemand, der überhaupt eine Kultur von Anbetung und von Lobpreis auch sehr schätzt. Der sagt, egal wie ich mich jetzt fühle, ich mag diese Passage aus diesem Worship-Song "Blessed Be Your Name" von Matt Redman so gern, wo es heißt, "My heart will choose to say, Lord, blessed be your name."
Yeah.
Also mein Herz trifft eine Entscheidung. Und hier trifft David eine Entscheidung und sagt, nein, meine Seele, lobe den Herrn. Und eben, weil es um eine Krone geht, das ist so der Hammer, Leute, der dich krönet. Das ist nicht, der dich klein hält. Das ist nicht, der dir sagt, ja, und weil du gesündigt hast, jetzt kriech in Asche. Der nicht sagt, zieh dir einen Sack über, sondern der sagt, nein, erheb dein Haupt, denn eine Krone kannst du nur tragen, wenn dein Haupt erhoben ist. Bleib nicht hängen in dem Sumpf, in dem Strudel, sondern steh wieder auf. Fast wie bei einem Ritterschlag. Ja. Erhebe dich, Ritter Peter, Ritter Steve.
Ja.
Erhebe dich.
Ja.
Aber, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe. Aber weißt du, was mir gerade so kommt? Also man kann ja durch diesen Bibelvers oder so, wie du es erklärst, oder nicht so, wie du es erklärst, aber was man interpretieren könnte, könnte man ganz leicht eigentlich auch in diese billige Gnade oder Hypergrace reinkommen.
Absolut. Und diese Frage und auch dieser Vorwurf ist total berechtigt. Nur, ich glaube, hier liegt ein riesen Missverständnis, gerade bei billige Gnade vor. Denn es geht ja im Prinzip, und hier zentral eben, um diese Passagen, die im Römerbrief auch stehen. Es geht eben darum, dass was Jesus getan hat, nicht billig ist. Ich finde viel dramatischer, wenn wir Menschen denken, und jetzt haue ich echt eine Aussage raus, die sehr überspitzt formuliert ist, aber da ist Wahrheit drin. Naja, was Jesus für mich getan hat, ist schon sehr cool, aber ich muss jetzt noch etwas dazu tun, damit es komplett wird.
Ja.
Und Leute, ich muss echt sagen, was Jesus am Kreuz getan hat, ist genug. Sein Tod, seine Geißelung, die Nägel, das Blut, die Seite, sein "Es ist vollbracht" heißt, es ist genug. Und es heißt eben nicht, es ist zu größten Teil vollbracht. Ganz vollbracht ist es, wenn Peter und Steve noch das ihre dazu tun. Sondern ich glaube zutiefst dran, dass wenn wir umkehren von unserem Weg der Schuld, dass wir dann bei Jesus ganz erlöst sind und der Einzige, der uns dorthin wieder zurückbringen möchte, das ist die Gegenseite.
Ja.
Jesus möchte, glaube ich, viel eher, dass wir das Königliche anziehen, weil ich glaube auch, dass wir mit Würde und neu geschenkter Ehre, die auf Gnade und nur aus Gnade basiert, nicht auf unserem Tun, einen viel größeren Impact auf unsere Umwelt haben können und unser Umfeld. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat.
Das stimmt. Ich finde auch diese, ich weiß nicht, ob 2. Korinther 5, 17, das sagt, wenn du eine neue, warte, wenn jemand...
Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Meinst du die Stelle?
Jetzt wollte ich doch angeben, dass ich es auswendig kann, aber...
Ich habe es nicht gegoogelt nebenher.
Es klang auch sehr, sehr auswendig gelernt, sehr gut. Aber meinst du, dieser 2. Korinther 5 hat etwas damit zu tun, mit dieser Krönung von Gnade und Barmherzigkeit?
Na jetzt ganz ehrlich, wenn die Essenz des Neuen Testaments nicht überall hier verlinkt wäre, dann wäre die These zu dünn.
Ja.
Also ich bin schon der Meinung, wir müssen in der Gesamtheit der Bibel und auch des Neuen Testaments hier die Bestätigung hierfür finden. Aber wenn man die Prämisse mal zulässt, dann eröffnet sich einem eine ganz neue Welt, weil dann macht es wirklich Sinn, neue Kreatur. Für mich ist auch das Geheimnis der Taufe an der Stelle übrigens ganz essentiell. Also der alte Mensch, der stirbt und im Wasser zurückbleibt und das neue Leben, das hochkommt, Ich als christlich sozialisiert aufgewachsenes Kind aus christlichem Elternhaus habe mich immer gefragt, wann war eigentlich meine Bekehrung? Weil du eben oft nicht diesen einen Tag hast.
Ja.
Es war so eine Entwicklung. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja.
Und dann kann ich aber sagen, aber ich weiß noch genau den Tag meiner Taufe. Und wenn der Feind bei mir andockt und sagt, Peter, du bist es nicht wert, dann sage ich, nee, ich bin neu geworden. Und der Tag, wo der alte Peter gestorben ist, der ist schriftlich festgehalten. Da gibt es sogar eine Beurkundung, die Taufkarte.
Ja.
Und das ist, finde ich, schon was ganz Starkes. Also da hängt ganz viel mit zusammen.
Okay. Ich habe jetzt noch so zum Abschluss eine Frage zu dem Psalm 103.
Ja.
Und zwar, meinst du, dass es zum einen Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir manchmal diese Krone und Gnade bzw. Barmherzigkeit noch nicht tragen bzw. auch verlieren könnten und uns erst wieder aufsetzen lassen müssen oder aufsetzen müssen?
Na, ich glaube tatsächlich, dass dieser mittlerweile Kalenderspruch oder Postkartenspruch, dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen, dass das eine zutiefst biblische Aussage ist, weil das Hinfallen kommt. Und von mir sehr geschätzter Musiker Toby Mac hat mal im Interview den Satz gesagt, Reife im Glauben bedeutet für ihn nicht mehr hinzufallen, sondern nach dem Hinfallen deutlich schneller wieder aufzustehen als früher.
Okay.
Und das finde ich sehr gut, weil dass wir hinfallen, uns dreckig machen, das passiert uns.
Yeah.
Und ein kleines Kind fällt hin und fängt an zu heulen und sagt, ich bin dreckig, mein Knie ist blutig. Und die Fakten sprechen dafür. Ein Erwachsener fällt hin, steht wieder auf und tut sich den Staub abschütteln. Und ich glaube, da liegt unsere Wahrheit drin. Und eben dann, du darfst die Krone auch wieder anziehen, auch wenn sie dir vom Haupt gefallen ist. Das tut damit das Pech, das Üble, das Schlechte des Hinfallens nicht schönreden, aber das Hinfallen ändert für jemand in Christus nichts mehr an seiner Identität, denn die ist ein Geschenk.
Okay. Ich denke, damit hören wir diese Woche auf. Vielen Dank, Peter.
Gerne.
Ganz kurz noch, wo kann man dich denn hören? Also wenn jetzt jemand gesagt hat, also 15 Minuten, die lange mir nicht und bis nächste Woche kann ich auch nicht warten, bis das nächste Thema drankommt. Wo kann man von dir denn Predigten hören oder sich über dich erkundigen?
Ja, also ganz einfach ist es, wenn man Treffpunkt Leben Ditzingen googelt. Ditzingen ist eine kleine Stadt direkt bei Stuttgart. Und über Treffpunkt Leben Ditzingen gibt es dann auf unserer Homepage einen Podcast. Ihr könnt auch Treffpunkt Leben Ditzingen in YouTube suchen. Dort gibt es dann auch Predigten von mir mit Video. Und über Spotify gibt es das auch. Also Treffpunkt Leben Ditzingen eingeben, dann findet ihr auch dort Messages. Also eigentlich überall verfügbar irgendwie.
Wunderbar. Wir verlinken es natürlich auch.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Schön, dass ihr gekommen seid. Wow, es ist so toll.
Wow.
Also ich denke, Steve, eigentlich sollten wir doch die Leute jetzt immer so begrüßen. Es ist einfach viel fresher.
Du machst ja jetzt einen amerikanischen Dialekt.
Ja.
Aber eigentlich. Ist geschwungenes Reden mehr so und schön, dass du da bist. Ey, Gott hat mir gesagt, dass du ganz gesegnet bist, Michael. Wow.
Wow, das war schön, danke. Aber es fällt mir wirklich schwer, das nachzumachen, was wir manchmal bei Leuten beobachten, wie die wir reden, gerade so in christlichen Kreisen. Und da ist einfach Gott, hier ist mittendrin, hier in der Mitte.
Amen. Und man sieht es nicht nur hier bei uns im Podcast, sondern es ist natürlich auch in ganz vielen Ministries und Diensten. Also daher ist es toll, wenn wir so reden. Und manchmal denke ich mir, wenn Leute so reden, dass sie geklont sind, weil halt alle irgendwie ein bisschen so reden.
Ja, in der ganzen Community reden dann alle so. Und die teilen auch immer Sachen. Ich möchte Sachen mit euch teilen. Ich teile es mal mit euch.
Yeah. Share. Und wichtig ist connecten halt. Partnern.
Muss partnern mit dem Geist manchmal zum Beispiel. Ja. Und da fällt mir ein, Steve, du heißt doch nicht wirklich Steve, oder? Ja,
nein, also, natürlich heiße also ich nicht
Steve. Doch hier Amerika. Englisch klingt auch viel besser,
ja,
Steve.
Ja, natürlich.
Als Stephanus.
Ja, genau. Man nennt mich Stephanus. Ja, aber was ich halt auch cool finde, Michael, weil du heißt ja eigentlich echt Michael, weil du amerikanisch bist.
Ja,
aber
ich wollte nicht so angeben, weil dann bin ich ja dermaßen voraus vor den anderen, wenn ich von vornherein schon Michael heißen würde. Deshalb einfach Michael.
Du setzt quasi den Gegentrend.
Ja,
ja, wir könnten doch uns gegenseitig mal Namen geben und mal verenglischen die dann ein bisschen.
Wir verenglischen und halt so charismatisch englischen.
Okay.
Okay, fangst du an?
Ja.
Okay, ich hab's befürchtet.
Mir fällt das spontan ein.
Nein, nicht schon wieder. Altes Testament.
Nein. Gab's da eine Anna im Alten Testament?
Ich glaube nicht. In der Art. Wie war der Name?
Ja, lass mich einen anderen nehmen. Ruth.
Ruth ist schon Ruth. Ruth.
Oh, okay.
Hallo, ich bin Ruth. Ich möchte mit der Partnern. Okay, ja, Nicodemus.
Nicodemus.
Dimus.
Die Abkürzung ist Dimus, genau.
Dimus, ja.
Oder halt Nico. Aber Nico,
Nico ist ein bisschen billig.
Das ist fast wie Russisch.
Ja, aber Dimus. Ich bin Dimus.
Ja, habe ich für dich, Michi, Carlotta.
Carlotta. Carlotta. Carla wird. Ich würde sagen, Carla. Oder einfach Carl. Also Carl. Ich bin Carl. Ich möchte mit dir partnern. Habe ich mir anders vorgestellt, Carl. Friederike.
Friederike. Oh ja, warte. Also, man muss ja so überlegen. So mein Nonplusultra-Beispiel. Ist ja eigentlich, das Beste ist ja immer Anna zu Anna. Das ist ja
zum
cool.
Beispiel
jetzt. Zum Beispiel, ja, das ist jetzt okay, nur ein Beispiel.
Ja, das ist am einfachsten aber ja, dann auch. Ja, das wäre ja billig auch.
Ja, aber Friederike ist Freddy.
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 Ja, weil Freddy der Esel.
Freddy. Ja. Also ich bin Freddy. Ich bin Freddy und ich möchte mit der Partner. Ich share mein Haus mit dir. Also, nee, darum geht's ja gar nicht. Mensch.
Ja, da habe ich einen guten Vorschlag, okay. Aber den mache ich zuerst, ob du da drauf kommst. Beate vielleicht.
Oh.
Das ist Beate. So ein deutscher Name.
Ate, aber Ate. Ate. Ate.
Okay.
Ate.
Willst du meinen Vorschlag hören?
Ja.
Beat E. Beate.
Ah.
Also Beat halt auf Englisch, ja. Und dann ist E halt noch
Beat. Beat E. Oh, das ist natürlich cool.
Ja.
Okay, ich habe mir den Namen Beachy gegeben. Okay, meine Eltern nicht. Oh mein Gott. Von Beate zu Beachy. Und seitdem möchte ich echt das noch was scheren mit euch.
Und Partnern.
Und Partnern.
Ja, einen hast noch, Michi, frei.
Ah, noch einen.
Ja.
Okay. Ich würde einfach mal, was Jesus gesagt hat, aber das dürfen wir nicht. Nee.
Ja, JC nee. Halt.
JC.
Jesus Christus.
JC. Okay, dann würde ich einfach mal den Judas. Es gibt ja auch einen Judas, der ein Buch geschrieben hat, ne?
Ja,
guten
ja,
Judas.
Ja, klar. Der gute und der böse Judas. Ja, der Jude.
Die Jude, das ist lange schon nicht, ey,
ja,
Jude.
Ja. Was noch lustig wäre, wäre Denise als die Nice.
Die so. Nice. Das ist auch ein bisschen arrogant dann. Hey, ich bin die Nice.
Richtig, aber was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt ist es mir entfallen. Wir machen es einfach.
Aber das hat ja auch Tradition, ne? Weil Jesus hat ja auch hier aus Simon den Petrus gemacht.
Naja, aber wenn du mal drüber nachdenkst, jetzt überziehen wir leicht, aber das macht ja nichts. Jesus ist ja auch der Spitzname vom Jeshua. Mhm. Merkst du was? Ja.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Hallo und willkommen aus dem Paradies, Elida.
Hallo.
So, wir sind hier zusammen, um unsere Elternzeit jetzt zur Hälfte vorbei ist. Wenn ihr das hört, ist sie komplett vorbei, aber zur Hälfte mal reflektieren mit euch zusammen. Wobei eigentlich nur zu zweit.
Genau, es ist immer wichtig, im Leben zu reflektieren. Das ist ein sehr guter Tipp an euch Zuhörer im Leben, nicht nur im Tunnelleben, sondern halt, stopp, jetzt reflektiert mal, reflektiert halt da mal. Mhm. Was ist der Sinn, das Sinn mit dem Leben? Was mache ich in der Arbeit? Bin ich glücklich überhaupt in der Ehe? Wo wollen wir hin als in der Ehe?
Jetzt wird es ein bisschen tiefer.
Ist es das, was ich wollte vor 10 Jahren? Genau, reflektieren ist so, so wichtig und wir machen das viel zu wenig.
Du und ich oder allgemein die Menschheit?
Wir zwei.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht sind die anderen voll Profis und wir sind voll hier die unprofessionelle Eheleute, aber ich habe schon gemerkt,
ja,
dass wir in unserer Ehe überhaupt nicht, manchmal, also wir überhaupt, oh my gosh, my German, wir reflektieren sehr wenig.
Mhm.
Wir leben einfach.
Also, für den Hörer, der jetzt hier zum ersten Mal einschaltet, meine Frau ist Färinger zu eineinhalb. Das heißt, sie kommt aus den Färöerinseln und wir waren schon mal auf den Färöerinseln zur Elternzeit.
Herzlich willkommen, du.
Herzlich willkommen, du und ihr anderen auch. Und jetzt sind wir wieder auf Elternzeit, weil wir haben natürlich 2 Kinder bekommen, wie das jeder richtige Christ macht. Also man soll ja multiply steht. Multiply.
Be fruitful and multiply. Ja.
Und das heißt halt multiplizieren und nicht halt 1 und 1, sondern halt dann nochmal 2.
Aber manche kriegen nur 1,
ist auch
gut.
Ist auch okay, komm, sei gesegnet. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1 Monat lang Färöerinseln hinter uns, Elternzeit. Und ein weiteres steht noch vor uns. Und wir reflektieren, wir sind ein bisschen müde.
Du eigentlich mehr als ich. Ich bin voll hype gerade.
Okay, ich bin richtig im Eimer, weil ich will wieder in die Arbeit. Ich will mal Ruhe haben für 8 Stunden. 4 Stunden am Klo sitzen und 4 Stunden nichts
machen. Jetzt kommt die Wahrheit raus, Leute. Also.
Nein. Aber okay, wir haben die ersten paar Wochen miteinander bemerkt, dass die Färöerinseln anstrengend sind für unsere Ehe.
Mhm.
Das haben wir schon öfter bemerkt, wie wir hier waren.
Mhm.
Ich sag's mal aus meiner Perspektive und dann darfst du deine Perspektive. Also wird hier ein ehrliches Gespräch, ne? Also daher, falls...
Unfiltered.
Ja, falls jemand
unfiltiert
keinen authentischen Podcast mag, dann schalte drüber zu einem anderen. Keine Ahnung. Aber, also, es ist so, man hat ja verschiedene Rollen. Ich habe mal auf Wikipedia nachgegoogelt.
Das habe ich in der Ausbildung gelernt, ne? Das, genau, hast du auch mitgelernt in meiner Ausbildung.
Ja, das ist super, weil wenn halt die Frau nicht Deutsch spricht, muss man automatisch da ein bisschen mithelfen und Sachen korrigieren, beziehungsweise neu, wie sagt man, formen.
Mhm.
Ja, mein Deutsch ist auch nicht so gut. Aber es gibt verschiedene soziale Rollen, sagt Wikipedia. Es ist ein Begriff aus Soziologie und Sozialpsychologie, der dem Theater entlehnt wurde. Und bevor ich euch jetzt hier den ganzen Wikipedia-Artikel vorlese, es ist einfach so, dass man mit verschiedenen Personen verschiedenen Rollen hat. Ich sage euch mal eine, ich war in der Bibelschule in Schweden und habe mich dann bei meiner, ich sag mal, Adoptivfamilie getroffen und mein Vater war da mit dabei. Und damals war mein Bruder mit mein bester Freund und ich habe mich sehr gefreut und sehr kindisch benommen mit ihm, also halt rumgeschrien und bla. Und dann irgendwann war mein Vater so verstört und hat gefragt, warum ich hier eigentlich Schauspielerei mache und nicht echt bin. Und ich habe gemerkt, weil ich natürlich echt sein will, dass es einfach halt das ist, wie ich mich mit ihm so unterhalte und mich verstehe und mit meinem Vater halt eben nicht, weil es halt mein Vater ist. Und solche Rollen haben wir alle.
Also du war Sohnrolle, Freundrolle, Bruderrolle. Mhm.
Genau.
3 Rollen in einem Raum.
Richtig. Und dann...
Und dein Papa hat diese...
Der konnte es halt nicht ab.
Hat es nicht gekannt.
Der hat es nicht gekannt, genau. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass ich die Rolle meiner Frau hier nicht so kenne.
Das stimmt.
Also die Tochter, die ja meine Frau hier auf den Färöerinseln ist, ist sie überhaupt nicht in Deutschland. Also überhaupt nicht, außer wenn die Kinder kommen.
Die meint.
Echt?
Oh Mann. Oder warte mal.
Geh mal hin.
Ja, rede weiter.
Ja, genau. Also es tut mir leid, die Kinder, ich sag's euch. Oh, schlaft vorher wie die Sau. Also auch authentisch, ne? Ja, falls ihr das mal irgendwann hört, Kinder, dann wir lieben euch trotzdem. Aber auf jeden Fall spielt meine Frau, spielt nicht, aber hat meine Frau oder die Lida hier eine Rolle, die ich halt so nicht in Deutschland kenne. Und die kenne ich so vielleicht 50%, wenn die Schwiegereltern mal da sind. Aber so richtig als Tochter geht sie auf, wenn sie hier ist.
Als und Tochter, als Schwester, als Schwester, als Freundin.
Ja, als Touristenführerin, als ich weiß alles hier besser.
Und das Ding ist auch, was ich so, wie heißt es nochmal, eingesehen habe. Oder
erkannt habe.
Erkannt habe, ist, dass ich, wenn ich bei meiner Familie bin, das ist so mein Kindheit, ne? Und dann werde ich einfach automatisch wieder ein Kind. Ich bin 32, ja? Ja. Aber ich weiß nicht, geht's euch auch so?
Nee.
Okay, genau. Aber das Ding ist, ich bin auch seit Jahren nicht mehr hier.
Ja, also halt nur
ab und zu. Seit 10, 12 Jahren nicht mehr meine Heimat.
Ja, auf und jeden Fall ist es dann für uns sehr, sehr schwierig im Zwischenmenschlichen. Weil das einfach, also ich habe schon aufgegeben, Auto fahren zu wollen, weil es halt einfach jetzt die Rolle meiner Frau hier ist. Die ist jetzt hier auch Autofahrerin.
Warum?
Und in Deutschland bin ich eigentlich hauptsächlich der Fahrer.
Warum fährst du eigentlich nie Auto?
Ja, weil erstens ist das Auto viel zu klein für mich.
Ach so.
Also vom Einstieg her. Wir haben einen Bus und die Schwiegereltern, die uns das Auto geliehen haben, haben einen Skoda Fabia oder irgendein schmarrige Auto, das kleine. Das ist ein super Auto, fährt auch gut, beschleunigt besser als unseres.
Ja.
Aber es ist einfach vom Einstieg her, da brichst du halt mit 1,95 Meter das Genick.
Aber das Ding ist auch, ich habe hier meinen Führerschein gemacht, ich bin hier wieder Auto gefahren und jedes Mal, ich liebe hier zu fahren, weil es kommt alles hoch, die schönen Erinnerungen, wo ich in die Arbeit gefahren bin Schule oder genau. Und das ist einfach, wenn ich hier fahre, das ist so back to the, it's like walking the memory lane or wie heißt es?
Ja, die memory lane. genau, so ist es und das ist eben am Anfang das eigentlich hier, ne? Also wir wollen euch hier nicht zuquatschen, aber wir wollen einfach ehrlich sein, dass die ersten 3 Wochen, ich glaube nach der 3. Woche, nachdem ich dich dann 27 Mal angeschrien habe und eine Rückhand gegeben habe, nein, Spaß. da war es dann auch wieder okay. Oder dann haben wir uns ein wenig so eingependelt. Aber vorher war es schon sehr anstrengend, auch mit den Kindern.
Aber auch nur, auch ich, wenn ich hier bin, ich bin so konfrontiert mit meiner Familie und mit dir. Und ihr seid einfach so unterschiedlich vom Erziehungsstil her, vom Menschen her, von Persönlichkeit her. Also für mich ist immer dieses, ich bin so angespannt zwischen euch. Und ich habe mich so gestresst gefühlt, weil ich bin ein People-Pleaser, weiß nicht, was es ist.
Jedem recht machen wolle.
Genau, und ich möchte, dass meine Familie, dass denen gut geht, auch dass mein Mann gut geht und dann, ich kann nicht jeden zufriedenstellen. Und es ist immer zwischen die zwei, fühle ich mich da sehr angespannt und unwohl.
Ja.
Am Anfang, weil es so neu für mich, ich bin nicht gewohnt, dass meine Familie und dass mein Mann immer hier
zusammen sind
und mein Mann, die jetzt Hörer, die meinen Mann kennen, wissen, dass mein Mann schon sehr oft Sachen sagt, die einfach so ein bisschen asozial klingen am Anfang. Manchmal ja, doch, also. Sag er mal jetzt. Alter. Genau, aber mein
Mann. Wie asozial, jetzt muss schon ein Beispiel
nicht asozial, bringen. Aber du bist halt sehr direkt und manchmal nicht so feinfühlig und du sagst einfach und ich denke mir, nein, hör jetzt auf.
Ja, ich muss euch eins erzählen. Darf ich das erzählen von deiner Oma?
Ich weiß gar nicht, was es ist. Warte.
Wir gehen kurz zur Oma.
Ja, darfst du. Das ist auch aber so, das ist auch Kultursache. Ja, genau, ne?
Kultur, das ist halt...
Und Persönlichkeit.
Kultur ist, also man muss auf jeden Fall an einem Tag mindestens 4 andere Leute getroffen haben, sonst hat der Tag keinen Sinn gehabt. Also manchmal haben wir Tage, wo wir eine Partei Freunde besuchen, okay, sagen wir 3-mal, dann vielleicht noch zu den Schwiegereltern gehen, aber dann müssen wir eigentlich noch danach bei der Oma vorbei. Und das Ding war so, die Kinder war schon über 7, also nach 7 Uhr. Nach 7 Uhr, danke. Und normale deutsche Kinder gehen um 7 Uhr ins Bett, wenn die
19 Uhr.
Wenn die halt klein sind. Und dann war es aber schon 8 und da hat mein deutsches Auge schon gezuckt. Also nicht rechtsradikal deutsch natürlich. Hallo, alles political correct. Aber halt die deutsche Erziehung, die sagt, die Kinder sollen spätestens 9:30 im Bett sein. So, dann war es 8, dann sind wir heimgelaufen. Zufällig ist die Mutter mitgelaufen, was mich ganz gewundert hat. Und dann war so, ich glaube, mit auf dem Weg, ja, da schauen wir noch schnell bei der Oma vorbei. Und dann habe ich der Elita also schon gesagt, Oma. Genau. Dann habe ich der Elita schon gesagt, ja, meine Oma wohnt hier nicht.
Ich dachte, Oma von unseren Kindern, aber sind die Uroma. Ja, genau. Das ist die Uroma.
Und auf jeden Fall habe ich gesagt, ey, aber das ist schon 8, ne, kurz. Und meine geliebte Frau hat gesagt, ja, mach mal kurz. Und dann für mich ist kurz reinschreien, hallo, ich bin da, schön da auch mal gesehen haben wir, tschüss. Und irgendwie mussten wir uns hinsetzen. Und dann hat irgendwie der Onkel zufällig Geburtstag gehabt, ja.
Der hat dann einen Kuchen gemacht.
Kaffee
gemacht.
Und dann war es 8:30 und mein deutsches Auge hat getriggert. Und ich habe dann ein Kind genommen und gesagt, also die muss ins Bett, ich gehe jetzt heim. Und dann war ich da schon ein bisschen genervt davon.
Und in dieser Situation ist es die sehr angespannt und so genervt und gelangweilt. Und mein Mann, du siehst in seinem Gesicht, dass er gelangweilt. Der kann das nicht verstecken.
Ja, aber jeder Deutsche, der das hört, kennt es wahrscheinlich. Also man hat schon so eine Zeitspanne, aber gerade mit kleinen Kindern. Und wenn man selber, ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber ich will meine Zeit am Abend noch zum Runterkommen. Deswegen schaue ich lieber Netflix und bla bla bla, anstatt irgendwie noch groß Action am Abend zu machen.
Für dich ist das Action, mit Familie zu sitzen, ist viel Action.
Und
das
weil es halt auch kein Deutsch ist.
Genau, oder kein Englisch. Die Deutschen sind sehr gestresst, wenn die miteinander sitzen. Weil
darf ich kurz was sagen?
Ja, komm.
Es ist auch die Sprache halt hier. Ne? Also die sprechen, wenn eine Nation mit einer gleichen Nation in einem Ausland zusammenhockt, wird die Sprache gesprochen, die Nation spricht. Und ob das jetzt Deutsche sind, also wir haben hier deutsche Freunde auch und haben uns neulich getroffen, für ein Fußballspiel anzuschauen und da wurde nur Deutsch geredet, obwohl wir dann gesagt haben, wir sprechen Englisch und dann haben wir trotzdem nur Deutsch geredet. Und die Färinger, die nehmen sich wahrscheinlich auch vor, Englisch zu reden, aber reden halt dann doch auch nur färöisch.
Aber das Ding ist auch, also die Familienkultur auch, ne? Auch deine Familienkultur ist dieses Familie schön, aber es ist so spät abends, es kostet viel Kraft und Energie und in meine Familie, man geht einfach rein, du hockst dich da und du chillst und dann gehst du. Das kostet kein Kraft für mich.
Ja.
Mit meiner Familie.
Und so gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere. Wir haben angefangen mit verschiedenen Rollen, aber so gibt es auch verschiedene Charaktere und es gibt die Abendmenschen und die Morgenmenschen. Und ich bin halt der Morgenmensch, der am Abend seine Ruhe will. Und du bist halt ein Abendmensch, der am Morgen seine Ruhe will.
Oh ja, das stimmt.
Siehste? Und damit verlassen wir euch und hören uns nächste Woche wieder.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Ben Fitzgerald, der Awakening Ministries gegründet hat und selbst Evangelist ist.
Good to see you again.
So you are like a very busy person.
Yep.
And in a way also a bit famous, could I say that?
Not my favorite word, but yes, yeah, somehow.
And first of all, we would like to start with getting to know you. Like, how did you get to know Christ and what's your story?
Yeah, I mean, I came from Australia. I now live in Deutschland for the last 4 years with a team here, Awakening Europe. My story is very simple. I was very, very lost as a person. Mm-hmm. And then became very, very found by God.
Okay.
And so I was basically, my father was a Christian, my mother was a Christian, And basically, when we were children, I was brought up to believe in God. We prayed a lot, you know, that kind of thing. Mm-hmm. And something happened to my father when he went on a trip to Africa. And he came back a very different man. And when he came home to Australia, shortly after, his personality changed. I could just tell something's different. And I was 6 years old. Mm-hmm. And on my brother's first birthday evening, my father, just out of the blue, smashed the front window. He picked the telephone, smashed the window, and all of a sudden, six-year-old kid, you know, I grab my little brother, and the police come. And it's just, it was a very wild night. And then all of a sudden, we find out he's diagnosed by the doctor, by the hospital, mm-hmm. with paranoid schizophrenia. Okay. Auf Deutsch is like schizophrenia or something, mm-hmm. you know.
Yeah.
And so he was just a completely different man after that, a mixture between this beautiful godly man mm-hmm. and then he'd have these outbreaks of, you know, kind of dark outbreaks where he'd just go really wild. Okay. And so my mom and my dad continued to pray. In fact, we started to pray more for healing and for freedom. Mm-hmm. And God is a healer.
Amen.
But sadly, my father was internally getting defeated by this battle, you know. Mm-hmm. And when I was 10 years of age, he asked me and my mom and my sister and brother, three children in our family, I'm the middle. And he told my mom, you should take the children away for a night away, because we'd been in the house 4.5 years without going away one night.
Okay.
Because he was volatile, you know, mm-hmm. sometimes good, mm-hmm. sometimes not. Mm-hmm. So we couldn't, my mom couldn't leave him alone.
Mm-hmm.
And this night we did go, and we just went just to get away. And it was good for my mom, good for us kids. My dad told me he loved me so deeply and was crying when I left, telling me he loved me. Mm-hmm. And I came home the next day with a fish. We went fishing that night and I was running into the house. Dad, I caught you a fish. And I ran into his room and he was just laying there on the bed and he looked asleep, but he wasn't. He that night committed suicide. He took 70 sleeping tablets.
Okay.
Zipsic, you know, 70. Mm-hmm. And he committed suicide.
Okay.
And so from that point, my life, it was like something inside me just turned, you know?
Mm-hmm.
And I ran away from the house when I found him dead. I yelled out my mom to my mom, Dad's dead. And she ran to the house. And 2 hours later, the police came and they found me. And I was by myself, just angry, crying, you know?
Mm-hmm.
And then from that point, my life became angry, running, like the same, you know, when I ran out of the house.
Mm-hmm.
Just running into a whole bunch of crazy stuff, mm-hmm. sex, basically drugs, rock and roll kind of life, you know,
mm-hmm.
Not necessarily music. That's a saying, sex, drugs and rock and roll, but yeah. everything but the music part of it. I did some music, but I was just addicted to prostitutes, dealing ecstasy, very crazy, very wild life
mm-hmm.
and very empty. It was all very fake, you know,
mm-hmm.
using temporary things to fill me.
Yeah.
And then at 20 years of age, so 10 years in between, you've got a whole bunch of years and years and years of sin.
Mm-hmm.
And just so empty, Steve, like I had no idea really who I was by the end of that 10 years.
Mm-hmm.
So confused about who I was, you know. And then I started to get depression, like what my dad had. Mm-hmm. I started to feel so depressed. And one night I came home at around 4:15 in the morning from a nightclub.
Mm-hmm.
And I had a cigarette in my hand like I always did, smoking 30 cigarettes a day, you know.
Okay.
I must have smelt like hell as well, you know. But I came home at 4:15 in the morning. I just had the light of the cigarette
mm-hmm.
in my room there in the lounge room. And Jesus spoke to me in this 4:15 in a drug dealing house,
mm-hmm.
terrible place, smoky place, dark place.
Mm-hmm.
And me so lonely, so broken, yet I had cash. I had all these women, mm-hmm. but inside I felt like I was missing something majorly. So Jesus spoke to me.
Mm-hmm.
And then it was like it went all through my body. And it was funny because it was like a voice or like a feeling like this person knows everything about me.
Mm-hmm. Yeah.
You know, because God does know everything about us. And at that point, I knew it was Jesus speaking to me and he said, Ben, I love you. And then for 1 hour, he spoke to me. And inside, you know, it was like a loudspeaker, not yeah. my voice. It was a different,
yeah.
you know, when you hear a thought, I need to go get milk or I need to,
mm-hmm.
conflux, whatever, milch, you know.
Yeah.
it was his voice in me and it was like going all through me. And I remember thinking, I had a thought in the middle of it, like, how can God be talking to a person like me inside?
Yeah.
because I know what's in me, how dark I am. And it was at that point I opened my heart to Jesus. And I didn't give him my whole heart there, but I opened a little bit.
So it's like a journey, right? Like you, step by step, you give more and more. Because sometimes it can be frustrated as a Christian. You think like you have to have it all at once.
Right.
But it is also for you, it was like the step by step.
Yeah, it was definitely a radical moment. But it was when my heart opened, I'd say like the door opened a little bit, you know. But then Jesus just came flooding in. And then more and more, I started to give up my will and open my life to him. And I started to read the Bible like 4 hours, 5 hours a day. I love the Bible. And so a little Bible, Gideon's, you know. I was reading the Bible. So, and from that point, I became really hungry for the Lord. And that led me to start living a normal Christian life where I'm passionate to worship him. I love the scriptures and I want to preach to people. I want to share Jesus with people. So I went from that drug dealer life to kind of in a way selling drugs to selling the gospel, you know, like giving, giving everybody I could the gospel and, you know, kind of just getting in people's face like, hey, God loves you and he cares about you. And I was very, very passionate because I was made alive. Like I was very dead. And I knew that. I was like, I was empty. I'm missing my father. I feel inside I lost something. I always felt fatherless. And you mix grief and sin and there's just such a concoction of darkness, like depression and sin, you know, it's just when they mix together, it's the worst thing ever, you know? And, to be happy and sinful is maybe even worse because you think you're okay, you know, or it's like blinding. But I wasn't blind to how deep, dark and how broken I was. So at that point, I just said, yes, God. And from there, I progressively grew more and more and yielded more and more.
Okay. From a common friend, I know that you also have like this identity or like this orphan, how do you say it, orphan spirit topics in your life? Which comes from maybe the father's wound, which you had. Could you tell our listeners a bit about that? Like, how could I deal with a father's wound in my life?
Well, I think people start to get a mindset that what I experienced in life, God must be similar to this. And he's so otherworldly. He's from another place, you know. And his love is so consistent and constant. So I had trouble trusting older men, you know, father type figures. And that in some ways reflected on God. I always felt like I'm not doing enough for God. You know, maybe I was worried inside that if I, like my father committed suicide, like if I don't do enough or I'm not good enough, maybe God will leave, like my dad did. So if you start to entertain that thinking, you can be oppressed or influenced by an orphan spirit when you're a son of God. And you can sit there actually being a son and not know you are and start to think that you're not and start to perform for God and do all these crazy things that Jesus never asked you to do. How can a person who is filled with sin, headed to darkness and hell, and can't save himself perform for the one who saves him and puts him in the boat? You just can't. What am I going to do, jump back in the water and say, I'll jump up on the boat myself, you know, and rescue myself? It's impossible. The sea was rough. The life was broken. I was drowning. So the orphan spirit's defeated by looking at the cross, by looking at the power of the blood of Jesus, the love that he showed for you individually by giving up his own flesh and blood for your life, to say, here is my life in exchange for yours. And then you look and start to meditate on this, that it's individual. And his love is perfect for every person. And sometimes along that journey, Steve, you have to give up maybe, God, forgive me for holding a lens over my heart, that you're the same, you're an angry father. If you just look at the life of Jesus.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
I've had people bawling their eyes out, fall on my chest, falling on me. Mm-hmm. I've had some crazy experiences where that little subtle thing was God.